Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Und tatsächlich habe ich schon die Taste gedrückt.
Ja, also, super, oder?
Doch, also herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick, Episode 38 mit Tino Saro. Tino, ich habe mich so gefreut, dass du mit uns die Weihnachtsausgabe machst und habe mir dann gedacht, oh, das wird gut, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt in irgendeine kuschelige Ecke und dann hieß es, nein, wir gehen zu McDonald's.
Oh, natürlich. Klassiker. Danke erstmal, Tino, dass du hier bist als Wiederholungstäter.
Absolut.
Als wirklicher, echter Wiederholungstäter. Wir hatten ja dieses Jahr schon die Firma Bosch als Wiederholungstäterin, aber du bist als in Person auf jeden Fall die Premiere.
Ich bin zum zweiten Mal hier jetzt.
Und es wird auch irgendwo weihnachtlich, und es ist auch weihnachtlich eingedeckt. Und dann logischerweise, wir sitzen nicht irgendwo, wir sitzen nicht im Weinkorb heute, wir sitzen bei McDonald's in Backnang.
Ja, also heute wird es wahrscheinlich, Schleichwerbung wird sich heute wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Oder?
Ja. Müssen wir auch nicht vermeiden,
ja, denke ich. McDonald's. Wollen wir über dieses dunkle Kapitel dieses Podcasts reden?
Natürlich. Ich glaube, wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen einfangen.
Nochmal abholen, worum es hier eigentlich ging oder warum wir heute hier eigentlich sitzen. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Idee.
Warum
von
bin
euch.
Ich hier?
Ja. Hätten wir dich damals nicht so mit deinem McRib gedisst, abends, am Abend davor und gesagt, Alter, das kannst du doch nicht machen, dass du McRib isst. Und du uns dann dankenderweise einen vom Vortag und das Tuch gelegt hast.
Ja, das Tuch ist immer noch verschlossen.
Ja, ja, das Tuch haben wir heute auch wieder.
Schön in der Mikrowelle.
Aber der war ja dann vom Abend davor.
Heute wäre
schön
frisch.
Schön in der Mikrowelle warm gemacht. Und da hatten wir schon andere Delikatessen auf dem Tisch, oder?
Überraschung schlecht.
Ja, das war spontan, wirklich spontan. Und ich wollte euch nicht zu nahe treten damit. Also ich wollte auch nicht hier in dem kulturellen Bereich, in dem kulinarischen Bereich eingreifen. Aber mir war danach.
Super. Ja. So ein bisschen Sadismus im Alltag.
Genau, das einfach war toll. Wirklich
das
toll.
Das ist dein letzter Satz. Du Sadist.
Du Sadist. Das ist der letzte Satz.
Und dann gab's
einen
Schluck. Und dann habe ich gesagt, wollen wir eigentlich noch mal ein bisschen über das Thema reden?
Da war also, doch
worum geht's heute eigentlich?
Genau. Wir haben lange über das Thema. Ja? Auch den S-We Get It, diesen tollen Whisky. Und ich weiß ja über unsere Mails danach, dass du auch diverse Zuschriften bekommen hast zu dem Thema.
Habe
eine ganz besondere Geschichte.
Ja. Tatsächlich, ja, habe ich wirklich. Und ich glaube, also wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen gewartet mit dem Tuch auflösen. Ich glaube, sollen wir das einfach vorgreifen, weil ich hab ein bisschen was vorbereitet.
Okay,
für heute.
Okay. Ja, du hast ein geheimes Geschenk dabei.
Ich hab wirklich ein kleines Geschenk für euch. Und ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon den Running Gag aufziehen, dann müssen wir natürlich. Wer zieht das Tuch weg? Wir sind jetzt schon. Ich
ziehe das Tuch weg. Du lüftest jetzt das.
Trommel.
Hey.
Ja, jetzt schau mal her.
Wow.
Oh, wow.
The Proof.
Hey, das ist sogar mit Ständer.
Ja, das berühmte KI-Bild, was den Podcast zusammenfasst.
Genau.
Von dir signiert.
Ich gab mir Mühe, ja, genau, die drei Kreuze. Nein, es ist ein Bild, man muss es vielleicht den Zuhörern beschreiben. Es war tatsächlich, ich habe auch die Erlaubnis, darüber reden zu dürfen, Tobias Wild, ein toller Geschäftspartner und befreundeter Geschäftspartner, hat sich den letzten Podcast auch angehört und er hat sich da hingesetzt und hat über die KI ein Bild entstehen lassen, wo es eigentlich ums Heizungswasser und den McRib und Whisky geht. So, und jetzt kann sich das jeder mal vorstellen, was die KI da am ersten Step rausgeworfen hat, wenn er gesagt hat, mal mir ein Bild, wo es ums Heizungswasser, McRib und Whisky geht. Da war sogar die KI überfordert.
Was ist Heizungswasser?
Genau, es entbehrt jeglicher Logik des Zusammenhangs, weil das macht keinen Sinn. Und dann musste er das Prompt, ich glaube, ziemlich viel ins Prompt schreiben. Ich glaube, nach dem sechsten, siebten Anlauf kam das dann einigermaßen so raus, nachdem er die KI belehrt hat, wie das Bild am Ende aussehen soll. Und das ist das Ergebnis. Und ich habe das euch heute mitgebracht, schön eingerahmt, in Hochglanz ausgedruckt, perfekt, so als Erinnerung. Und es sieht einfach mega aus.
Ja, und ich weiß, was der Jörg jetzt sagt, kriegt einen Ehrenplatz in der Frei von Grobstrick Vitrine beim Heizungsjournal.
Die gibt es
nämlich wirklich.
Wie, der Hall of Fame oder
was? Ja, Hall of Fame, und da kriegt das seinen Ehrenplatz.
Unglaublich, ja.
Und das Bild habe ich auch gespeichert.
Ja, unbedingt.
Ich hab das auch und ja, wir haben Vorbereitung nochmal rausgeholt, weil das Bild ist echt sensationell. Und auch diese Überschrift, das möchte ich nicht vergessen zu betonen, dieses Heizungswassersommelier. Also diese Metapher gefällt mir bis heute.
Das also an, Thema an der
so,
Stelle
irgendwie so schmackhaft.
An der Stelle vielen Dank, Tobias. Hast du wirklich ganz toll gemacht. Und ich weiß, es war nur für mich bestimmt, aber ich habe die Erlaubnis von ihm eingeholt. Ich darf das hier überreichen. Und das war eine ganz, ganz tolle Danksagung. Das war als Gag gemeint, aber
wurde der Rahmen, der passt dann auch total. Ja,
ideal. Ja. Und weil es eben vom Bild her nicht nur um das eine geht.
Damit der Jörg was bekommt und ich auch was bekomme?
Genau, nein, es ist ja zweimal. Also müsste es vielleicht die zweite bringen, weil wir hatten ja hier beim Vorgeblinkel das mit dem, der hat den Whisky wieder mitgenommen.
Der alte Schwabe, der.
Jetzt bringst du mich in Verlegenheit, das haben wir auch nicht oft in diesem Podcast, dass der Gast mich in Verlegenheit bringt. Ich fand das sehr cool, dass du uns diesen fantastischen Whisky kredenzt hast. Und ich fand es genauso cool, dass du danach die Flasche wieder eingepackt hast. Der war ja auch angebrochen. Also du hast
das war schon.
Dietmar, wir haben alles doppelt. Also
ja. Zwei Kolben. Ach, das Bild haben wir doppelt.
Ja, für euch beide wirklich als Erinnerung an diesen anstrengenden,
60,5,
ne? überwindenden Podcast von letzten Jahr. Ja, der ist noch stärker wie der alte.
Alter.
Ja, wenn ihr euch erinnert, der andere hatte 58,6, glaube ich, und der hatte 60. Und das ist ja der Beweis dafür, dass die eben Fassstärke abfüllen und es ist immer eine neue Flasche.
Weihnachten kann kommen.
Mega.
Ich meine, die dritte Kerze brennt ja schon.
Das klang mir eben aber so ein bisschen. Ich fand es stark, dass du den von zu Hause mitgebracht hast, weil die Flasche war angebrochen.
Ja.
Jeder von uns hat ein Glas bekommen und danach hast du die Flasche wieder mitgenommen. Und ich fand das einfach cool. Das hat gar nichts Schwäbisches. Ich fand das einfach, weil du wolltest uns von deinem Haustropfen, den du so schätzt, etwas abgeben.
Genau.
Und nicht mehr und nicht weniger.
Nee, jeder nur einen winzigen Schluck.
Genau. Und ich möchte auch nochmal. Ja. Genau. Und wir hatten ja da auch drei Hosts am Mikro, will ich noch kurz erwähnen.
Ja, ja.
Weil ich habe wirklich 3 oder 4 Tage Lutschpastillen gelutscht, um überhaupt eine vorzeigbare Stimme zu haben. Und ich habe einen Schluck davon genommen, ich war 2 Oktaven tiefer. Also, hallo, herzlich willkommen.
Du kannst die Flasche gerne aufmachen, falls du meinst. Nee,
ich weiß nicht, ob ich ja so safe heute bin.
Zu stark im Sopran.
Es ist ja wieder
eine super Überraschung. Ey,
super, super schön von
dir. Ist, das ist wirklich so. Ich dachte mir, ich bin euch das schuldig, weil ich habe das in deinen Augen schon gesehen, als ich letztes Mal mich wieder eingepackt habe.
Für mich war das eigentlich eine ganz normale Geschichte. Aber
der Schwabe.
Der Schwabe. Ja, erst sagt er, ich mache mir nichts aus Whisky und dann ein Jahr später erfährst du, ich war schon enttäuscht.
Nein, das ist jetzt perfekt. Sehr, sehr groß von dir und sehr lieb.
Und nachher, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir nehmen ja relativ früh am Tag auf.
Oh.
McRib gibt es noch nicht, Tino. Nee, aber nachher gönnen wir uns einen.
Es kommt darauf an, wie lange wir heute machen. Ne?
Unbedingt. Ja.
Wir sind schon gleich dran. Glaube ich, noch mit einem McRib beenden. Ja,
mal schauen. Aber die Location ist sehr hübsch. Wir haben es auch weihnachtlich eingedeckt. Es gibt ein paar Weihnachtssterne auf dem Tisch. So ein bisschen Girlande. Man kann sich wohlfühlen an der Stelle
wirklich sagen, ich habe echt gedacht, ihr wollt mich ein bisschen auf den Arm nehmen, als ihr gesagt habt, Tino, würdest du noch mal einen Podcast mit uns machen? Und ich gesagt, ja, sehr gerne, aber diesmal bei McDonald's.
Ja.
Und ich gesagt, so? Ja. Ja, echt jetzt? Ja, ja, genau deswegen.
Aber genau
Weil wir das nicht vergessen haben.
Nein, damit das richtig tief sitzt.
Aber diese Settings, wir haben dieses Jahr schon viele Hausbesuche gemacht. Wir machen keinen Jahresrückblick, der kommt dann Ende Dezember noch, aber diese Hausbesuche geben immer was mit als Erfahrung. Wir haben auf dem Stückle gedreht, also diese Settings, die unterschiedlichen Locations. Das hat dieses Jahr schon, war schon eine kleine Überschrift. Warum auch nicht?
Ja, ich finde es schön. Ich finde es mega. Also, Beziehungen muss man haben, oder?
Genau. Meine,
wir haben das Ding hier oben, darf man ja sagen, im ersten Stock oben, also im Obergeschoss, exklusiv für uns hier. Security steht vor der Tür.
Ja, genau. Die Chefin hat es klar gemacht, die Elke Öxner hat es letzte Woche noch organisiert, dass wir hier direkt hoch dürfen. Und auch dieser ganze Schmuck mit Luftballons ist so ein bisschen dieser Ronald McDonald Geburtstag, den ich nie hatte.
Genau, so ein Mittelding zwischen Kindergeburtstag und Weihnachtsfeier.
Ja, haben wir extra für dich gemacht.
Das war lange Zeit als Kind so ein Herzenswunsch, irgendwo in den 90ern, dass man so ein McDonald's-Geburtstag
hat. Ja, aber da darf man nie. Da darf man ja nur rein, wenn man Freunde hat, ne?
Das ist das Thema. Genau. Genau.
Das also war wahrscheinlich das Problem. Da du hast nicht genügend Gäste, die du mitbringen kannst.
Du musst, glaube ich, schade für dich.
Muss man mitbringen? 4? Die müssen wir natürlich auch schaffen.
Oder 5? Hatte ich nicht. Ja. Bis heute nicht.
Alter, aber, das stimmt ja gar nicht. Die sitzen McDonald's, ja schon 3.
Hat der McDonald's nicht auch so eine Agentur, wo man sich so Mietgäste ordern konnte für seinen Geburtstag?
Ich hoffe. Mal gucken.
Also Geburtstage Ronald McDonald
kommt wahrscheinlich ab 10 Leute. Ne? Ab 10 Happy Meals kommt der.
Genau, das ist mindestens garantiert.
Aber wir haben keinen Vertrag heute. Nicht, dass ihr denkt, wir haben McDonald's irgendwie.
Wir
wollten dich überraschen, es sollte lustig sein.
Ist
der Kindergeburtstag ist uns gelungen. Wir haben Schnaps dabei.
Echt gelungen. Ich freue mich schön,
dass ihr mich richtig. Ich sag's nochmal, wir sind hier zart weihnachtlich aufdekoriert. Das habe ich auch noch niemals in einem McDonald's gesehen. Und das kam von den Betreibern hier, die uns hier die Weihnachtssterne und die Girlanden hingehangen haben.
Geht schon fast Richtung Kitsch, ne?
Ja. Ich mache da nichts. Ein bisschen amerikanisiert.
Ja, genau. Mit Weihnachtssternen und so. Echt.
Klasse. Alles gut. Aber Tino, mal ernsthaft, wie war denn dein Jahr?
Das ist gut. Weißt du, weil ich wollte nämlich gerade, das war nämlich meine Aufgabe bei der Episode 17 im November, wo ich dann gesagt habe, wollen wir auch noch über irgendein Fachthema reden.
Ach, das ist doch keiner, ne?
Und dann, jetzt bist du mir da reingegrätscht. Also,
sorry.
Nee, sag ruhig nochmal.
Ja, wir haben Ende des Jahres. Und die Frage ist einfach, wie war dein Jahr? Kleiner Jahresrückblick vielleicht aus deiner Sicht.
Oh, ich
jetzt bin viel unterwegs mit Elisator, logischerweise.
Ja,
viel war ein unterwegs. Aufregendes Jahr. Wir hatten ISH, nur als Stichwort. Ja, wie war es denn für dich?
Also da muss ich echt mal kurz überlegen. Es war nicht schlecht. Mhm. Es war wirklich ein schönes Jahr, es war ein tolles Jahr, es war ein spannendes Jahr. Wenn ich da so ein bisschen mehr zurückdenke, es beginnt ja immer, man hat so, also wir saßen ja ziemlich genau vor einem Jahr zusammen, das war im November, und dann klingt ja das Jahr so aus und da macht man sich ja schon langsam Gedanken, wie wird es denn nächstes Jahr weitergehen und wird es besser, wird es schlechter, man weiß es nicht, das Barometer zeigt ein bisschen auf Schlechtwetterlage, aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich herausgestellt, dass das Thema Heizungswasseraufbereitung nicht ganz so betroffen ist wie der generelle Marktabschwung. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass es immer noch eine wachsende Akzeptanz zum Thema Heizungswasseraufbereitung gibt. Und von daher sind natürlich unsere Umsatzzahlen rückläufig gewesen. Ja, tatsächlich sind sie rückläufig gewesen. Aber es ist ja noch nicht zu Ende. Wir erwarten ja den Riesenboom noch nächste Woche.
Nein, ja, der Black Friday ist auch rum eigentlich. Aber.
Ja, genau. Nein, also es ist wirklich so, dass wir wirklich zufrieden auf das Jahr zurückblicken mit allen neuen Produkten, die wir so gelauncht haben, die wir auch noch in der Pipeline haben. Auch die ganzen Dinge, die noch kommen, über die wir heute noch gar nicht so richtig reden dürfen, obwohl wir es gerne würden. Aber wir haben uns natürlich auch die Zeit genommen, um uns zu rüsten. Also das ist ja immer so, wenn irgendwo, das heißt ja immer, wenn geschossen wird, dann soll man Aktien kaufen oder wie war das so in etwa? Nein, wir haben uns wirklich gerüstet und haben uns auf die Marktsituation vorbereitet auf nächstes Jahr und wir blicken zuversichtlich in das neue Jahr, sind aber auch ganz zufrieden mit dem aktuellen Jahr und wenn man dann mal so in die Branche reinschaut, dann geht es uns wirklich nicht schlecht. Also wir haben immer noch so eine, ich möchte jetzt fast behaupten, so ein Nischendasein. Und solange Kunden anrufen und sagen, ja, ich sollte jetzt mal langsam was machen, dann haben wir noch Potenzial. Ne? Wir haben ja noch nicht alle Kunden abgeholt.
Aber es war ein schönes Stichwort. Ja. Das ist ja auch, wenn man Marktbefragungen anschaut, aus dem Handel heraus und so weiter, das ist wirklich ja sehr differenziert. Gerade die Welt der Installationstechnik, wo ihr da dranhängt, na, also Rohrleitungsbau und so weiter, als klassische Themen, die im Handwerk auch verwurzelt sind, die haben jetzt nicht unbedingt die große Pessimismus-Peitsche ausgepackt, sondern das ist so eine schwarze Null irgendwo. Vielleicht sogar mit einem positiven Vorzeichen für nächstes Jahr. So der DG Haustechnik jetzt letztens. Anders sieht es vielleicht aus im Bereich der klassischen Wärmeerzeuger. Ne, da gibt es schon auch Leute, die schlecht Wetter machen. Aber du hast es
ein bisschen einen Wärmestau.
Ja, einen Wärmestau, genau. Du hast es gerade gesagt, groß pessimistisch zu sein, ist, glaube ich, nicht angesagt.
Nein, ja. Also lass uns doch mal die letzten 5-6 Jahre anschauen. Ja, sagen wir mal so, ich sage ja mal, irgendwann wird man wahrscheinlich dann in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich sagen, war das vor der Pandemie oder nach der Pandemie, so wie vor Christi, nach Christi. Ja. Das wird eine neue Zeitrechnung geben. Und wenn man sich die allgemeine Entwicklung anschaut, und wir nehmen das Jahr 2019 als Beispiel, und wir würden die letzten 5 Jahre glattziehen, dann waren wir immer noch in einem zweistelligen Wachstumsbereich. Ja, und das ist wirklich gut. Und das ist nicht schlecht. Man muss nur aufpassen, dass man eben durch verwöhnte Jahre, wie das 2023 eben war, ja, dass man das nicht als Benchmark nimmt und sagt, oh, das muss ich aber toppen. Und wenn man es dann im dritten Jahr nicht geschafft hat zu toppen, dann stellt man sich ja in Frage und das darf man einfach nicht.
Aber das
nicht
wird nach wie vor gemacht. Also hier das und da kriegt man das schon mit, wenn man ein Gespräch führt oder Interviews führt, dass es genau das, obwohl man es tausendmal erzählt hat und tausendmal geschrieben hat, formuliert hat, auch verstanden hat, vermutlich trotzdem das Benchmarking an der Stelle vielleicht falsch ist oder vielleicht nicht richtig gewählt.
Ja, aber man tut sich ja keinen Gefallen, wenn man so einen Ausreißer ja als Standard definieren will. Das ist ja auch demotivierend für die Truppe und unrealistisch für den Markt. Also das ist so, ja Quatsch.
Es ist so. Wir waren halt die letzten 5 Jahre in einem Materialverteilmarkt. Das muss man vielleicht so bezeichnen. Es war wirklich ein Materialverteilmarkt und wer liefern konnte, kam zum Zug. Und es ist jetzt im letzten Jahr oder im aktuellen Jahr vielleicht so wirklich mal zurückgegangen. Und man hat investiert, man hat natürlich Gebäude gebaut, also ich kriege das von Mitbewerbern mit, man hat wirklich rein investiert. Und wir sind da ein bisschen bodenständiger geblieben. Wir haben gesagt, nee, pass auf, wir kneifen einfach die hinterm Backen zusammen und gucken, dass wir das einfach durch leichtes Outsourcing von Dienstleistungen, Assembling und so weiter, ein bisschen kompensiert hatte. Das war auch wirklich so, das Haus Freudenberg in Goch macht für uns das Assembling, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, glaube ich. Ja, müssen wir nicht wiederholen. Und somit haben wir eben die Spitze gut geglättet. Und jetzt, wo es rückläufig ist, sagen wir, endlich können wir mal wieder normal arbeiten. Also das
war ein wichtiges Statement vom letzten Mal, habe ich mir gemerkt, dass ihr nicht durch die große Welle, durch diese große Nachfrage auch Beispiel Personal etc. aufgebaut habt, sondern da konservativ, in Anführungszeichen, geblieben seid oder gewirtschaftet habt nach dem Motto, das habe ich mir gemerkt, das Pegel schlägt auch zurück.
Genau, also man kann nicht davon ausgehen, dass so ein Jahr wie 23 entweder dauerhaft anhält oder sich noch...
Pegel.
Pendel, genau. Pegel. Nein, das muss man realistisch sehen.
Da steht so viel Whisky auf dem Tisch. Deswegen redet der Kollege vom Pegel.
Wir sind noch nicht mal geöffnet.
Aber am Ende des Tages reden wir doch vom Pendel.
Genau, vom Pendel, was ausschlägt. Nein, man muss da schon ein bisschen... Ich meine, es ist wie, wenn man Investitionen oder zu investieren erfordert Mut. Aber es nicht zu tun, erfordert genauso Mut.
Ja.
Ja, zu sagen, okay, ich muss das Ganze vielleicht mal irgendwie locker abfedern können, vielleicht auch mehr Leistung der Mitarbeiter oder vielleicht, dass man auch sich mit Personen aushilft, die im Familienbereich sind oder im Freundeskreis. Man sagt, pass mal auf, wir können da mal an einem Wochenende ein bisschen was wuppen oder eine Woche oder irgendwas. Und das sind so Spitzen, die man einfach dann glätten muss. Aber wichtig ist es, die Beschaffungs- und Produktionskette zu optimieren. Ja, und da haben wir uns eben mehr Gedanken gemacht, anstatt hier Gebäude zu bauen und Maschinenpark aufzurüsten, haben wir einfach hingeschaut und gesagt, wo können wir denn die Produktionskette optimieren?
Logistik.
Und genau in der Logistikkette und aber auch im Outsourcing, was das Assembling angeht. Ja, und da waren wir ja tatsächlich schon mit Heuss Freudenberg 2-3 Jahre hatten wir da zu tun, aber wir haben dann einfach mehrere Produktlinien rübergeschoben, gesagt, pass auf, ihr könnt jetzt das noch machen, den Analysekoffer zum Beispiel bestücken und dann verpacken und so weiter. Und haben dann die ganzen Warenlogistik auch zu denen geliefert, also auch das Warenhaus ausgelagert. Die haben Platz ohne Ende dort und somit war das eben wie ein dritter Lagerbereich und da haben die dann eben das Assembling gemacht und die haben das richtig gut gemacht und die machen das immer noch sehr gut für uns. Und da sind wir sehr froh und glücklich drum und das ist unser sozialer Beitrag eben, dass wir so eine Werkstatt für Menschen mit Handicap dann eben beschäftigen und die sind ganz froh und dankbar, wenn sie dann auch mal ein fertiges Produkt vom Band oder vom Packtisch.
Logisch. Die ganze Kette eben
sehen, ja.
Genau. War ein wichtiges Stichwort gerade von dir auch, der Aufbau von Umsatz, gerade im Handwerksbereich. Ne? Es gibt immer Leute, die noch dazukommen beim wilden Thema Heizungswasser, was so immer noch unbekannt scheint.
Gibt es das wirklich?
Ja, genau. Gibt es das wirklich?
Die Frage kam mal an mich ran. Ich will das jetzt hier nicht so wild ausführen, aber als ich über den fertigen Podcast gesprochen habe vor einem großen Publikum, also 70 Leute, war die erste Frage, gibt es das wirklich?
Nein, wir machen hier Entertainment.
Ja. Nee, das ist eine Erfindung.
Das ist ein Bildungsauftrag.
Das ist wie die Metropa Kaffeemaschine. Das haben wir einfach nur für euch erfunden.
Ganz genau. Aber das wundert einen ja nicht. Also die Fachleute wundern sich, ne, aber da draußen ist das Thema unbekannt. Warum soll es
auch? Aber deswegen hast du auch noch groß bekannt sein, oder? Also jetzt, ich meine, wenn man jetzt mal das Lustige wegnimmt, die Tiefe des Themas, die Komplexität und auch die Qualität ist doch, und selbst bei den Leuten, die sagen, ja, ich kenne das Thema oder das ist mir bekannt, dann sagst du, ja, aber wir haben ja noch die Features und wir sind ja, dein Wissen ist vielleicht 10 oder 15 Jahre alt. Das heißt, du hast doch einfach da auch noch sehr viel Luft nach oben.
Ja, klar.
In diesem,
also es ist,
in der Nische, wie du das eben
schön gesagt hast. Man denkt ja immer, man lernt aus, aber das tut man lernt nie aus, nie, wirklich nie. Und es ist ja so, auch verändernde Situationen in der Branche bringen auch verändernde Parameter, was das Heizungswasser angeht. Nehmen wir das Stichwort TOC. Im Heizungswasser. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so das Thema. Es war mit Sicherheit vorhanden, aber man hatte das nicht im Fokus oder nicht im Blick, weil es einfach so selten war, dass dieses Problem unter Umständen, also da geht es um bakteriologisches Wachstum in diesem geschlossenen Kreislauf.
MIG.
Genau. Ja. Und mikrobakteriologische Korrosion, schwieriges Wort. Ja. Und es ist aber so, dass diese geringen Vorlauftemperaturen, das ist das Problem. Wir hatten dann früher eben mit diesen Feststoffkesseln oder Öl-Gasfeuerungsstätten, hatten wir eben eine thermische Desinfektion. Ja. Und heute ist es eben so, mit diesen geringeren Vorlauftemperaturen, 40, 50, 55 Grad, schaffen wir ein Milieu in diesem Kreislauf, wo sich dann eben diese Mikrokultur richtig wohlfühlt.
Oder wenn du Heizungsvorläufe hast, die noch kleiner sind. Ne? Wenn du also nur Heizungsanlagen hast oder nur Kühlungsanlagen.
Genau,
zum oder Beispiel. Beides.
Ja, aber du brauchst erst die 50 Grad, damit sie ordentlich wachsen.
Nein, das beginnt schon bei 30, 35
fängt das schon an. Genau. Analog zum Thema Sanitärwasser, Trinkwasser mit Legionellen. Wo genau. Fühlen die sich wohl? Das ist ja das gleiche Thema, das sind Bakterien.
Mhm. Ja. Genau, und da fühlen die sich wohl und das ist dann eben so kuschelig warm und dann vermehren die sich, ne, und wuchen auf und dieser organische Zerfall, der bildet dann eben Säure und es schiebt den pH-Wert in den Keller und dann kommt der einfach nicht mehr hoch.
Und Korrosion ohne Sauerstoff.
Genau.
Da waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Vielleicht können wir da heute, wäre mein Wunsch natürlich, andocken, thematisch. Beim letzten Mal ging es um die VDI 2035, quasi die technische Regel, die grundlegend ist für das Thema Heizungswasseraufbereitung. Gerade eben, Heizen, Kühlen war ein Stichwort. Und da wollte ich jetzt gerade abheben mit der Frage, weil du Prozesskette gesagt hast und Logistik. Wir haben unsere Prozesse gecheckt, wie es so schön heißt, in diesen Zeiten. Dieses Thema mit Keckfass, mit Nachhaltigkeit, Kreislaufdenken. Da wollte ich natürlich noch fragen,
zu
Beginn. Tino, wie kam das an? Ihr seid ein Jahr schlauer und älter. Du hast jetzt 40 Jahre Branchenerfahrung, nicht 39. Und da ist die Frage, wie kam dieses Keckfass an, Puro Top Zero?
Richtig gut. Okay. Also richtig gut. Also man, die Idee ist ja schon 2,5 Jahre im Kopf. Oder ja, 3 Jahre jetzt. Und das in die Köpfe der Installateure oder der Installationsbetriebe reinzubringen, hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr als Selbstläufer vorgestellt und gesagt, ja klar, du musst ja nur mit der Idee kommen und dann sagen, ja endlich, ne? Aber das ist so, man grätscht ja in etwas Liebgewonnenes rein und das heißt ganz einfach One Way.
Ja.
Und One Way ist auch der Handel. Handel liebt halt One-Way. Ne? Hinten ins Lager rein, vorne am Verkaufstresen raus. Und an den Kunden und am liebsten die Produkte nicht mehr. Also kein zweites Mal zu sehen. Und da haben wir eben dann umgedacht und haben gesagt, okay, der Verkaufsweg über den Handel, der bleibt, die Absatzkanäle bleiben, aber die Rückführung geht direkt zu uns, direkt zur Regenerierstation. Hat den Vorteil, dass diese Dreieckslogistik dann eben wirklich ökonomisch ist und man einfach sagt, ja, dann geht das Fass eben direkt zur Regenerierstation zurück, geh nicht über los, zieh nicht nochmal irgendwo ein Lager ein, sondern begebe dich direkt zur Regenerierstation. Und das haben wir geschaffen.
Kein McDonald's Monopoly.
Genau, kein McDonald's, wieder beim Stichwort. Es kommt immer wieder zurück. Wie
McDonald's?
Ja, wirklich. Man vergisst das so leicht. Ja, und das kam jetzt richtig gut an. Und es ist tatsächlich, die Installateure merken, es ist vom Handling her richtig genial. Mit dieser Schnellverschlussarmatur, mit dieser Monoklickarmatur geht es richtig gut an. Dieser ökologische Gedanke eben, diese Nachhaltigkeit, diese Kreislaufwirtschaft. Auch wirklich keinen Müll mehr zu produzieren. Und jetzt sind wir noch hingegangen und gesagt, wir schaffen jetzt Paletteneinheiten. 14 so Fässer gehen auf eine Europalette drauf. Dann haben wir das Angebot geschaffen, 13 plus 1. Also wenn der Installateur sich wirklich wie eine Sprudelkiste oder eine Bierkiste sagt, ich stelle mir sowas ins Lager, dann bezahlt er eben nur 13 Fässer und das 14. kriegt er umsonst. Und da entsteht wirklich gar kein Müll mehr, weil ja noch nicht mal die Umverpackung benutzt wird, weil die Fässer stehen ja nur auf der Palette mit Palettenrahmen oder Gitterbox. Und so werden die zum Kunden geschickt, direkt Streckengeschäft, also nicht, noch nicht mal über den Handel. Und dann hat er eben in, sagen wir, einen Monatsvorrat, je nachdem wie groß der Betrieb ist, oder einen Halbjahresvorrat. Und das sind wirklich kleine Betriebe, die sagen, das finde ich klasse, das mache ich. Mhm. Ja, und haben dann wirklich jetzt merken, wie es losgeht und wie dann wirklich die Paletten bei uns bestellt werden. Und wir mussten wirklich schon Fässer nachordern, weil normalerweise sagt man ja, so ein gewisses Kontingent müsste ausreichen, weil die sind ja im Umlauf. Ja. Aber wenn dann eine Nachfrage steigt, dann musst du einfach Fässer nachproduzieren lassen. Ja? Und das merken wir jetzt ganz
wie
stark.
Wie ist das, das liegt mir schon länger auf der Lippe, die Frage mit dem regenerierten Mischbettharz. Ist es, ich habe hin und wieder mal aus der Praxis gehört, das Salz, also das Mischbettharz ist nicht ganz am Wirkungsgrad von einem neuen Harz. Was kannst du dazu sagen? Ist es wirklich, ist es eher ein Gerücht, dass ich sage, ich brauche einfach mehr Harz oder dann doch mehr Fässer, um das gleiche Ergebnis zu haben in Sachen Leitfähigkeit und so weiter? Oder ist es eher ein Märchen?
Nein, also Mischbettharze, also regenerierfähige Mischbettharze oder Mischbettharze, die regeneriert wurden, die leiden natürlich drunter. Ja. Man hat einen gewissen Kapazitätsverlust. Das ist einfach, das lässt sich nicht wegleugnen. Das ist auch eigentlich ein offenes Geheimnis, wenn man sich mit Mischbettharzen auskennt. Und da gehen wir auch ganz offen mit um. Wir versuchen eben nur selbst mit regeneriertem Mischbettharz die versprochene Kapazität zu erreichen. Und da pokern wir eher tief. Mhm. Das heißt, wenn so ein Mischbettharz, irgendwann ist es ja neu, dann hat es einfach mehr Kapazität wie zugesichert. Dann wird sich der Kunde erstmal freuen und sagen, das hat aber jetzt aber eine höhere Kapazität gehabt. Und wenn es dann regeneriert wurde, dann schwächt die sich natürlich ab. Man kann da so 5, 7, 8% in etwa von der Kapazität geht runter. Wobei hier auch
nach jedem Zyklus, oder wie?
Nach jedem Zyklus, ja, genau. Und das macht man eben so lange, bis man dann auch hingeht und sagt, man mischt vielleicht auch ein bisschen Neuharz bei, um eben die Kapazität zu bekommen. Aber die Aufbereitungsanlagen, die werden auch immer weiter optimiert. Mhm. Also unser Partner, mit dem wir das machen, hat eine ganz moderne neue Aufbereitungsanlage, eine Regenerieranlage. Und wir hatten erst vor 3 Wochen einen Besuch bei ihm, hat uns das nochmal gezeigt, ist jetzt auch kurz davor, Einweg-Mischbettharze aufbereiten zu können, die im Umlaufverfahren bei Bestandsanlagen verwendet wurden. Also man versucht auch hier durch entsprechendes Waschen der Mischbettharze dann eben die wieder so hinzubekommen, dass man sie beladen kann. Und der Grund, warum Mischbettharze, die einfach mehrfach im Umlauf waren, mechanisch vielleicht gehandelt wurde, ist einfach die Makroporosität an der Oberfläche. Dann funktioniert die Beladung nicht mehr so richtig mit den Säuren und mit den Laugen. Und das ist eigentlich der Grund, warum so ein Material mit der Zeit verschleißt und man dann einfach sagt, okay, du kriegst jetzt die Beladung nicht mehr so richtig hin, wie wenn es ein jungfräulich neues Mischbettharz wäre. Das sind ja einfach nur Kunststoffkügelchen. Und je gleichmäßiger die Körnung, je unversehrter die Oberfläche, umso besser funktioniert die Beladung. Und das ist dann die Kapazität.
Aber der Handwerker draußen muss sich da jetzt nicht unbedingt die Sorgen machen, oder?
Nein.
Schaut ihr, dass einfach die Qualität dann doch recht konstant bleibt?
Genau. Ja. Es ist so, man muss ja auch verstehen, die unterschiedlichen Wässer, also wenn ein Installateur verschiedene Stadtwässer verwendet, dann hat man so ein bisschen Qualitätsstandard, was das Rohwasser schon angeht. Aber würde er zum Beispiel schon Brunnenwasser oder Eigenwasser verwenden, dann habe ich vielleicht manganbelastetes Wasser oder Eisengehalt ist drin und so weiter. Das schrumpft dann auch die Kapazität. Auch wenn er die Härte misst an seinem Eigenwasser und sagt, das hat ja nur 10 Grad deutsche Härte, jetzt müsste ich eigentlich die Kapazität bekommen, was auf dem Fass draufsteht. Aber oftmals sind andere Stoffe drin, die dann auch das Mischbettharz belegen und dann natürlich die Kapazität
schmälern. Im chemischen Prozess einfach, ja, klar. Genau. Ja. Aber ich finde das Thema schön, dass man einfach da auch wieder ein Bewusstsein schärft, ne, was kann passieren.
Ja.
Auch wenn ich gerade vom Einweg komme, wo ich vielleicht, wie du gerade sagst, eher größere Kapazitäten fahren kann und dann in diese Nachhaltigkeitsgeschichte einsteige, die sinnvoll ist. Weil wir hatten es beim letzten Mal ja auch, was passiert mit diesen Einwegharzen? Ja? Es ist Müll. Sondermüll, es fliegt irgendwo hin.
Nicht zwingend Sondermüll, ja. Also man muss ja immer aufpassen, mit was so ein Mischbettharz kontaminiert ist unter Umständen. Wenn das jetzt Molybdän oder sowas ist, dann gilt es eigentlich technisch als Sondermüll. Man kann das trotzdem den Müllverbrennungsanlagen zuführen, also als Restmüll und so weiter. Ja. Aber es ist halt
bestenfalls.
Genau, aber es ist so, wir hatten die Diskussion in der Vergangenheit schon oft. Wenn man heute mal schaut, dieser Restmüll, der den Verbrennungsanlagen zugeführt wird, also der klassische Küchenabfall, den wir heute so kennen, mit dieser ganzen Recycling, was wir in Deutschland haben, da müssen ja die Verbrennungsanlagen so viel Rohöl mit reinspritzen in den Verbrennungsprozess, damit sie diesen Restmüll überhaupt verbrannt bekommen.
Ja, weil auch also, sehr feucht ist, häufig.
Genau,
ja.
oder organische ja, Sachen auch, drin sind teilweise klar. Oder wirklich gar Küchenabfälle.
Kein Brandlast drin ist.
Genau. Genau. Und wenn man jetzt überlegt, so ein eigentlich Rohstoff von Mischbettharz, von diesen Trägerkühlchen, sind eigentlich Rohöl. Ja? Und wenn man sich das jetzt anschaut, das ist brennbarer Kunststoff, kann man den Müllverbrennungsanlagen zuführen. Die sind vielleicht sogar dankbar für so einen brennbaren Müll.
Man ist ja Co-Firing, nennt man das, mit genau. Pellets und alles. Ja, ja.
Genau, und, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Also man muss aber auch wirklich die Waage finden zwischen ökologisch sinnvoll und ökologisch Milchmädchenrechnung. Also
definitiv.
Absolut.
Also die, auch logistische Prozesse genau, etc.
Alles richtig. Gut.
Das, da muss man das dicke Brett bohren.
Das sind alles Kosten, ja, die ja. man auch in die Waagschale total. Werfen muss. Denn ja. wenn ein Produkt zum Endkunden geht, dann steckt die halbe Logistik drin. Ja, und wenn man jetzt sich hinschaut, die Logistikkosten sind natürlich jetzt erneut wieder angehoben worden, sind teurer geworden die letzten Jahre. Man muss da wirklich auch wirklich mit dem scharfen Blick drauf schauen und sagen, ist es nur eine Schönrederei einer Sache oder was habe ich einfach nur ja. Geld verlagert in eine Drittdienstleistung, definitiv. Der sagt, finde ich klasse.
Aber trotzdem, ja. Tino, diese Lifecycle-Ansätze, die sind ja nicht mehr von der Hand zu weisen, nein. dass die sinnvoll sind, ja. dass es die gibt, dass es in der Architektur, bei den Rohstoffen, bei den Baustoffen, ja. das Stichwort integrale Planung, da beschäftigen wir uns ja auch immer damit und das ist halt der nächste Step. Aber genau. er ist sehr komplex.
Genau. Ich habe das auch gesehen bei dir, ja. bei integrale Gebäudetechniken. Also es ist wirklich etwas, was massiv schon bei der Gestehung von Objekten vorangetrieben wird. Also recycelfähige Materialien, ja. die nach so einem Hauslebenszyklus, sagen wir mal, wie weit wird das sein? 50 Jahre, oder?
Ein Leben von Gebäude kommt drauf an.
Das ja, das kommt drauf an.
Nicht jedes Gewerk, oder wenn ich jetzt an den Teppich denke, wir sitzen hier bei McDonald's, die Stühle, die haben ja keine 50-jährigen Lifecycle.
Nein, die haben das eine Halbwertszeit von 10, 15 so Jahren, dann genau. muss das Style geändert
werden. Aber der Grundstoff Beton. Hat 100 genau. Jahre oder mehr.
Ja. Ne?
Oder der Holzwerkstoff. Wichtig ist dieses, dass ich es trennen kann. Das ist ein ganz wichtiger
genau.
Themenkomplex.
Oder recycelfähig.
Genau, ist über dann, euch die Keckfässer, ja. das eine, mhm. Harz, das andere. Komplexe Regenerierstraßen, die immer mehr können, auch Bestandsharze. Aber das ist genau das. Ich glaube, da muss man drüber nachdenken. Aber dann auch mhm. ehrlich bewerten, was habe ich denn für Logistikketten, das war gerade das Thema. Was habe ich dahinter? Und es ist unfassbar komplex. Also da kratzen wir alle an der Oberfläche.
Aber wir schön, wenn es funktioniert. Ja. Also das ist eben so, man kommt mit einer Idee. Ich meine, die ist jetzt grundsätzlich nicht neu, die Idee. Aber wenn man das irgendwie salonfähig macht ja. oder vielleicht mit einem Add-on, und das ist halt dieser Klick-Anschluss, dieser Mono-Klick-Anschluss. Das kennt man wirklich vom Bierzapf-Garnitur. Wenn man das noch weiter ausschmückt, und da sind wir ja nicht am Ende, sondern das ist jetzt mal der erste Step. Und diese ganze Logistik, diese Kreislaufwirtschaft funktioniert und die Kunden sind zufrieden. Und wir haben wirklich überwiegend, vielleicht zwei, drei, die sagen, ah, das ist mir ein bisschen umständlich. Aber die sind wirklich zufrieden, die sagen, die Schüttleistung stimmt, das Ergebnis stimmt. Also. Und das Schöne ist, wenn sie dann das Fass zurückbringen und dann eben zur Regenerierung zurückgeht, dann hat man wirklich was Gutes getan. Und dieses Gefühl, das arbeitet heute eben verstärkt mit.
Mit, absolut. Aber schön zu hören, dass das ein Jahr später gut ankam und reinschlug. Was ist sonst passiert bei euch im Jahre 25?
Aber wir haben einen tollen Mitarbeiter gewonnen und man darf ja auch mal personelle Meilensteine nennen. Darf ich
auch grüßen?
Also ich grüße an der Stelle meinen Nachbarn.
Ich bin ja ganz entspannt, was das betrifft.
Dritter Advent und so. Genau, grüße ich jetzt schon. Ja. Kommt noch. Nein, wir haben einen tollen Mitarbeiter gewonnen. Ivo Mahnen kam von Sentinel letztes Jahr. Hat er sich da von einem Unternehmen getrennt und wir kennen uns schon viele Jahre und es war wirklich ein toller Zugewinn, macht einen tollen Job, bringt sehr viel Erfahrung mit. Und das Schöne ist ja, wenn man genau die Position zu besetzen hat und es wird einer in der Branche frei und man kennt den noch 12, 13 Jahre. Man lässt sich auf kein Barbeau-Spiel ein oder geht eigentlich kein Risiko. Und wenn dann noch die Chemie stimmt und wir verstehen uns sehr gut, dann ist das wirklich ein toller Zugewinn für eine Firma. Mhm. Denn heutzutage wirklich performendes Personal oder eigenverantwortliches Personal zu finden an der richtigen Stelle, das ist ganz, ganz schwierig geworden. Entweder man hat einen guten Job und dann bleibt man da drin, oder man ist gut und macht sich selbstständig. Das ist eigentlich die gangbare Methode in der Sanitär-, Heiz- und Klimabranche. Du kennst das auch von Fachbetrieben.
Logisch.
Wenn an der Ausbildung jemand ausgebildet wird und er macht den Meister, schwierig.
Den total. Also Handwerk ist eine, man kennt es auch aus der eigenen Berufspraxis auch. Na, da
also ich war ja letzte Woche, vielleicht darf ich das erwähnen, ich war letzte Woche in Österreich unterwegs. Wir haben ja auch Kunden in Österreich. Wir haben da die LSI, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da hat man dann wirklich 3-4 Top-Betriebe besucht und geschult. Und ich saß letzte Woche, darf den Namen ruhig nennen, die Firma Holzinger aus Lambach, ein großer Betrieb, wirklich in der dritten Generation jetzt. Und da saßen dann bei der Schulung, ich glaube, 20 Monteure, ja, von jung bis alt, wirklich drin. Und dann sagt mir dann Michael Holzinger, die haben alle bei uns gelernt. Wie, alle?
Ja, alle gelernt.
Und blieben auch alle.
Und blieben dort, ja.
Stark. Das muss man erst mal hinkriegen, ja, dass du so ein Betriebsklima hast, dass eigentlich auch der 50-jährige Monteur sagt, ja, ich habe in der Firma gelernt. Und das ist für mich so, wo ich sage, wow, wir haben eine tolle Branche. Da geht es nicht nur um Material, Vorschriften, Nachhaltigkeit, sondern es geht einfach auch um Familien, Menschen, Existenzen, Freundschaften, Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen. Und
was können wir da von Österreich lernen, Tino, frage ich mich gerade.
Ja, also
der Drive ist im Handwerk, im SAK-Handwerk, würde ich mal sagen,
generell. Nein, wir haben schon auch in Deutschland super Allianzen und tolle Freundschaften.
Ob das immer noch der große Trend ist, ich bezweifle es gerade ein bisschen.
Ja, aktuell. Es ist halt schnelllebiger alles. Und wir sehen ja nun auch Regularien, Vorschriften, Materialveränderungen und so weiter. Die KI verändert sehr viel. Also ich glaube, wenn wir gedacht haben, dass die Pandemie ein Gamechanger ist, dann schaut mal, was die KI in den nächsten 2-3 Jahren mit uns und unserer jüngeren Gesellschaft macht. Also das ist wirklich ein gesellschaftlicher Boost, den man aber auch mit Vorsicht genießen sollte, weil man muss noch mehr Eigenverantwortung mit reinbringen, denn die KI ist kein Spielzeug. Das ist kein Videogame, wo man sagt, ich tue mal so, als wenn ich mir jetzt irgendwie ein volljuristisches Gutachten erstellen lasse und ziehe dann meinen Nachbarn vor Gericht, weil ich glaube, ich habe recht.
Ich kann es, ja. Genau. Aber nochmal die Frage, was kann man da, und da bin ich überzeugt, man kann von diesen Betrieben vieles lernen. Was machen die anders?
Menschen machen Betriebe aus, Menschen. Und es ist menschliche Arbeit. Und wir hatten dann eine kurze Diskussion, wo es darum ging, wie lange wird es wohl dauern, bis die KI den Monteur im Keller ersetzt? Eher unwahrscheinlich, oder? Außer man ist in der Bionik mal so weit, dass man sagt, man hat den tollen Monteur kreiert, der dann wirklich als Roboter so den Job macht. Es ist wirklich noch ein langer Weg dorthin und die Menschheit hat immer Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und so ist es auch bei der KI. Wir kontrollieren etwas, wo wir vielleicht nachher die Kontrolle aber auch abgeben, während wir das tun. Und als ich in diesen Betrieb reingeschaut habe und ich habe die Jungen in Lehrlinge gesehen und den Monteur, da steckt ein geballtes Fachwissen drin, da steckt Historie drin, da steckt Erfahrung drin, das muss man sich so mal vor Augen halten. Und wenn ich jetzt natürlich so, hinschaue...
Eine Wertschätzung. Wollte ich gerade sagen, ja, es geht alles nur über Wertschätzung.
So ist
es. Dass die Leute sich da aufgehoben fühlen.
Genau. Und man muss den Menschen, den Monteuren auch den Raum in einer Firma geben, sich ein Stück weit entfalten zu dürfen, auch vielleicht sogar ein bisschen mitkreieren zu dürfen. Ja? Da gehört gegenseitiges Vertrauen dazu, vom Chef, vom Arbeitgeber zum Monteur. Man darf das nie missbrauchen, aber nicht auf beiden Seiten nicht missbrauchen.
Partnerschaft. So.
Du hast es vorher gesagt, ich bin jetzt 40 Jahre in der Branche. Es ist wirklich nun 30 Jahre her, dass ich die Baustelle verlassen habe. Ja, ungefähr. Ja, so ungefähr, ein bisschen weniger, als ich vom aktiven Baustellentätigkeit in die Industrie, als erstmal in die Schule, in die Technikerschule und dann in die Industrie gewechselt habe. Und man wechselt so ein bisschen die Perspektive, aber man bleibt der Sache immer verwurzelt. Und wir beide haben ja Wurzeln zum handwerklichen Betrieb. Also von daher, es ist eine tolle Plattform. Und ich glaube, solange diesen Personen, die diesen Beruf ausüben, der entsprechende Respekt entgegengebracht wird oder die Wertschätzung und Anerkennung, dann gibt es auch kein Nachwuchsproblem. Denn das Problem ist einfach, wir mussten uns früher anhören, Gas, Wasser, das haben wir letztens mal schon gesagt. Jawohl. Scheiße, das war eben so. Und wenn ich heute reinschaue und sage, Mensch, ihr müsst aber hier echt ganz schön glotzen, weil wenn ich überlege, die Ausbildung bei mir, was gab es denn schon für Techniken?
Ja, das war überschaubar.
Das war überschaubar, ja. Und heute, da musst du dich schon in der Lehre, glaube ich, spezialisieren, dass du sagst, was wirst du später mal? Rohmonteur oder Montage? Ja. Oder
bist du in der Energiesystemtechnik?
Genau. Und das ist aber etwas, wo ich einfach sage, wir hatten dieses Jahr bei der LSI bei Steins unten, das gibt es die LSI-Tage.
Was ist die LSI? Du hast mir was erzählt vor ein paar Wochen dazu.
Die LSI ist eine österreichische Organisation in Österreich, wo Top-Betriebe, das ist wie so eine Organisation, eine zentrale Einkaufsgemeinschaft. Die tun sich zusammen. Da gibt es eine Organisation, die sitzen dann in Voitsberg bei Graz unten, Steins. Und die Betriebe tauschen sich regelmäßig aus. Es gibt Fortbildungsprogramme, es gibt Unterstützungsprogramme. Und einmal im Jahr organisiert die LSI beim Klugbauernhof, ja, in Steins ist das in der tiefsten Steiermark, eine schöne Weinregion, kann ich jedem mal empfehlen, dort mal hinzupilgern. Und da haben die eine Woche lang die LSI-Lehrlingstage und da werden vom ersten Lehrjahr bis zum vierten Lehrjahr wie so eine Art, ich sag's vorsichtig, Bootcamp.
Ja, warum nicht?
Es ist aber so ein Workshop, wo die, da geht es um Teambildung. Also da wird man auch zum Teambuilding gecoacht, ein bisschen psychologisch unterstützt. Dann eben auch die ganzen Hersteller, mit denen die zusammenarbeiten, die haben zum Beispiel eine komplette Fußbodenheizungsanlage verlegt, haben dann eine Wärmepumpe installiert und diese Wärmepumpe in Betrieb genommen, befüllt, in Betrieb genommen, alles dann auch mit unserem Wasser aufbereitet. Dieses Mal durfte ich dabei sein und auch einen Fachvortrag halten vor den jungen Menschen. Und die montieren Duschwannen, dichten Duschwanne fachgerecht ab. Also das wird an verschiedenen Standorten gemacht und das ist wirklich so ein toller Workshop, der geht 3 Tage, also von Montag bis Mittwoch. Dann ist ein Mittwochwechsel, kommt die zweite Gruppe und von jedem Betrieb ist immer ein Betreuer, meistens irgendein Chef oder Meister ist mit dabei. Und abends finden da tolle Gespräche statt und man sieht eigentlich so die Jugend, unsere Generation eigentlich damals, quasi die Säule des Fachhandwerks wächst da nach.
Ja. Man gut, beobachtet die sind identifiziert mit dem Berufsbild. Du hast mir ein paar Bilder gezeigt letztens.
Ja.
Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil es wirklich, also mich geflasht hat. Die Qualität ist enorm.
Super.
Und das ist genau das, wo ich hier und da mir wünschen würde, dass es in die Ausbildung in good old Germany genauso viel investiert wird. Herzblut investiert wird, dann nimmst du die Leute mit.
Gibt
also die Bilder, die du mir zeigtest, auch mit dieser im Freien installierten Flächenheizung, super Sache. Ja. Also das ist nicht nur Teambuilding, das ist wirklich Ausbildung auf ganz tollem Niveau. Und ich bin mir sicher, da können wir uns von Österreich, wie im Wärmepumpenspektrum ja auch, immer wieder was abschneiden, ein großes Stückchen sogar. Fand ich richtig gut.
Ich glaube halt so ein bisschen aus der Distanz, ohne Partei ergreifen zu wollen, sie machen vieles unproblematischer, unbürokratischer. Ja. Ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich, man braucht Regularien, man braucht ganz klare Vorgaben, aber manche Sachen gehen dort eben noch auf der menschlichen Ebene, Handschlagverträge wahrscheinlich sogar noch. Ja,
ja, aber diese ganze erneuerbare Heiztechnik, diese vernetzten Energiesysteme, über die wir reden, die hochkomplex sind, das zur Änderung zu deiner Ausbildung damals im Jahre 85 oder so, ne? Das sind ganz andere Welten. Ja.
Also
aber das ist ja das Schöne.
Das ist der
Megatrend, mit dem man mitschwimmt, mit den erneuerbaren Energien. Das ist das Tolle.
Systemrelevant,
fällt
mir da nur ein.
Kritik. Ja.
Wirklich System.
Kritis.
Ne? Ja,
genau. Zur Corona-Zeit, aber die kritischen Infrastrukturen.
Genau, richtig. Ja. Mit allem, was dazugehört, ob das jetzt eine Reparatur, eine Heizung war oder eben eine Verstopfung beseitigen oder irgendwas reparieren, was eine Undichtigkeit, das sind ja alles
Prozesse wirklich am Laufen halten. Ne?
Genau, richtig. Und da gibt es viele und da kann man auch den Schwenk machen vom privaten Haus in den öffentlichen Bereich, die meiner Meinung nach, wo jetzt eben die Liegenschaftsverwaltungen oder auch die Hochbauämter so langsam aufwachen und merken, okay, wir haben ja Bestandspflege, Bestandsschutz, man muss was machen.
Wir müssen Beispielcharakter haben und Vorbildcharakter.
Das soll
ja so sein.
Aber wir sehen es jetzt bei der Brückensanierung. Man hat zu lange gewartet und dann auf einmal kommt man in diesen Reparatur- und Sanierungsstau. Und wenn der mal Fahrt aufnimmt, darf ich eine Anlage vielleicht nennen, ohne einen Namen zu nennen, ein größeres Freizeitbad, wo wir waren. Und man wurde hinzugerufen, weil natürlich Bauteile kaputt gegangen sind aufgrund von Korrosionsschäden. Und man kam dann rein und hat dann auf dem Boden schon gesehen, das sieht aus wie eine Tropfsteinhöhle. Mhm. Und da hat man dann so vorsichtig die Empfehlung ausgesprochen, gesagt, macht euch mal mit dem Gesamtsanierungsgedanken vertraut. Ja.
Es nicht gibt nur, auch die Außenkorrosion, oder wie?
Das wird hier nichts mehr.
Ja, nein, also es ist so, guck mal, wenn du kannst nicht, wenn du ein zwei Drittel deines Lebens Schindluder betrieben hast und sagen, jetzt ab 50 fange ich jetzt aber an mit Sport und ich höre auf zu rauchen und lebe ganz keusch. Der Körper dankt dir das, aber ob du ihn dann über die Distanz irgendwo hin rettest, das ist eine andere Frage. Und man kann natürlich solche Prozesse durch Sofortmaßnahmen verlangsamen oder strecken, dass man genügend Zeit hat, um eben diesen Sanierungsplan auch gesund und vernünftig zu kalkulieren und zu erstellen. Schlimm wird es immer dann, wenn etwas so in Bruch geht, dass dann so eine Freizeiteinrichtung zumachen muss.
Ja.
Und Umständen für ein, zwei Jahre.
Ja. Unwirtschaftlich zu sanieren. Ja.
Genau, und da gibt es eben auch Sanierungspläne, da muss man sich dann eben entsprechende Planungsbüros und Architekten, Experten ins Haus holen, die sagen, okay, wie können wir sowas dann eben Schritt für Schritt so sanieren, dass man das Bad oder die Freizeiteinrichtung nicht schließen muss.
Wichtiges Stichwort gerade, ne? Kommunal, aber auch das Industrieumfeld. Wir waren jetzt lange beim Thema Heizungswasser im häuslichen Umfeld unterwegs. Was passiert da?
Im kommunalen Bereich?
Ja, oder auch im Industriebereich.
Oder was passiert da nicht?
Im Bereich nicht
wohnen. Was passierte da nicht?
Was passierte da nicht? Nee, aber es ist Thema Heizungswasser da der Agenda.
Das also wir kriegen das natürlich verstärkt bei größeren, komplexeren Anlagen oder Lagerhallen, Industriegebäude und so weiter. Immer wenn es ein Problem gibt. Also wenn man wirklich merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und meistens sind es dann irgendwelche Korrosionsschäden oder Versagen von Bauteilen, Verstopfung, was auch immer. Und dann schaut man sich das erstmal an und wir werden dann oftmals, wenn man dann schon eine Ahnung hat, dass es sich ums Umlaufwasser handeln muss, hinzugeholt und dann macht man halt eine Expertise, man wertet das aus und sagt, ja, kann schon am Umlaufwasser liegen oder liegt garantiert am Umlaufwasser, wenn man dann die Parameter mal, also eine Analyse macht. Und dann sprechen wir natürlich eine Empfehlung aus, was die Aufbereitung, die Konditionierung vom Umlaufwasser angeht, ja. Und mit Umsetzungsmaßnahmen, da haben wir auch schon eine Produktpalette dafür, die hat man auch im Mietpark, man kann es kaufen, man kann es ausleihen. Also viele Hochbauämter, die mieten dann erstmal und viele, die was gemietet haben, die wollen es dann nicht mehr zurückgeben, weil sie dann sich dann mit der Sache vertraut gemacht haben und sagen, das ist klasse, finde ich klasse, wie das funktioniert. Ja. Und so ergeben sich dann eben auch Geschäftsmodelle
raus. Wie weit ist der Schritt dann, Stichwort Geschäftsmodell, in Servicegeschäft?
Da habe ich immer wieder so Tipps, also Servicegeschäfte. Man könnte sich ja wirklich mal so einen Zweig, viele Unternehmen machen das natürlich auch, die sagen einfach, ich mache einen Heizanlagencheck. Aber das darf sich nicht nur aufs Heizungswasser reduzieren, sondern es gibt ja sicherheits- und systemrelevante Komponenten. Und je größer und je komplexer eine Anlage, umso größer ist oftmals der Wartungsaufwand. Wir hatten letztens auch in einem größeren Krankenhaus, sind wir hinzugerufen worden, da haben wir ein Industriegerät von uns drin, das wurde nicht gewartet. Ja, da gab es irgendwann mal generationsbedingt, gab es einen Wechsel und dann kam ein Jüngerer nach und der hat das irgendwann mal in der Akte wohl gehabt, das war so ein Elisator 800, ein großes Gerät und der wurde dann darauf aufmerksam, dass es irgendwo Probleme gab und haben wir gesagt, Mensch, ihr müsst doch ein Gerät von uns drin haben, wird das nicht regelmäßig gewartet? Und dann sagt er, da steht was, aber ich wurde da nie eingewiesen. Ja, und das haben viele große Fabriken oder Facility-Einrichtungen, dass eben eine ordentliche Dokumentation der Haustechnik, ja, Pflegeanleitung, Wartungsanleitung, dass sie einfach sauber übergeben werden, wenn es jetzt zum Beispiel einen Generationswechsel gibt oder wenn jemand krankheitsbedingt ausscheidet, das war da der Fall, da ist jemand krankheitsbedingt ausgeschieden für längere Zeit und kam dann nachher auch nicht mehr zurück. Und schon war es so, dass Komponenten das in Vergessenheit gerieten. Ja. Und die dann eben nicht gewartet wurden. Und dann können sie natürlich ihren Job nicht so machen, als wenn sie auf dem Fahrplan wären. Also ich habe da eine kleine Anekdote. Die hat
mal aber es kommt da was, oder was? Höre ich da was raus?
Ja, wir haben schon, wir haben schon größere Produkte auch, die auch gerade im großen Objektbereich, sei es zur Umlaufentsalzung, Kombination, was jetzt, das gibt schon. Also wir haben es noch nicht live geschaltet auf der Homepage, aber ein Kombinationsgerät, das neue PuroTap Profil Hybrid. Das ist ein Gerät mit Pumpe integriert, mit einer starken, leistungsstarken Pumpe. Und die Kombination mit einem Filterback, eine Feinfiltration mit Schlammabscheider, mit Magnetitabscheider und Entsalzung in einem Arbeitsgang mit der Pumpe. auf so einem fahrbaren Gerüst. Und ich kann dann verschiedene Maschenweiten fahren, von 200 µ bis 1 µ runter kann ich eine Filterfeinheit fahren und gleichzeitig entmineralisieren. Und wenn ich nur entmineralisieren muss, dann nehme ich die Filtermimik raus und kann die doppelte Menge Mischbettharz reinnehmen und habe dann 25 Liter Mischbettharz und kann eine Umlaufenthalte.
Sauerstoff?
Sauerstoff wird dabei nicht gebunden bei diesem Produkt. Sauerstoff binden wir ja mit unseren klassischen Elisator oder die neuere Generation, die Protektorgeräte, über die Rheinmagnesiumanode. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen ein trägeres Verfahren, aber das ist einfach wartungsarm. Man baut die Dinger ein, das sind so ähnlich wie Kreislauffilter, Schlammabscheider drin, man hat auch eine Filtration drin und man hat die Rheinmagnesiumanode drin, die dann eben den Sauerstoff permanent bindet, der dann in so ein System eindringen kann.
Wird auch für nächstes Jahr was am Start sein.
Ja, das Thema Sauerstoff kommt jetzt immer mehr in die Diskussion. Also die Sauerstoffkorrosion ist eigentlich eine der häufigsten Korrosionsursachen in geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufen. Und man hat natürlich mit der neuen VDE, die jetzt auch schon wieder 4 Jahre alt ist, über 4 Jahre, hat man das Thema intensiv beleuchtet. Mhm. Und man sieht dann eben, ja, Sauerstoff ist eine Komponente, genauso wie aber die elektrische Leitfähigkeit vom Umlaufwasser. Mhm. Und da sage ich immer, die zwei Komponenten, das Elektrolyt und Sauerstoff, die zwei Faktoren braucht es für eine ablaufende Korrosion.
Ja. Salze, Säure und Sauerstoff.
Ja, genau.
Die dritte vielleicht.
Genau.
Und ein gutes Getränk.
Genau, das ist Desinfektion.
Jörg, bist du glücklich?
Ja, ich bin happy. Schönen Ausflug gemacht in Richtung auch Ausbildung. Schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Mir liegt sowas auch im Herzen, weißt du, man macht so viel unterjährig. Man ist so ein bisschen in seinem jährlichen Tun. Und wenn man dann am Jahresende die Gelegenheit bekommt, wenn man direkt fragt, wie war dein Jahr, dann fallen mir solche Highlights dann immer ein, wo man sich mal eine Woche ausklingt und dann wirklich sich mit dem Nachwuchs beschäftigt und einfach Wissen vermitteln darf. Das finde ich ganz, ganz toll. Und wir haben eine gute Generation, die kommt nach. Die machen es anders wie wir. Wir müssen da einfach Vertrauen haben. Man schimpft ja immer so, je älter man wird, schimpft man. Ach, die Jungen, ach Gott, wie waren das früher? Haben wir alles besser? Nein, es war nur anders.
Richtig.
Nicht zwingend besser.
Du hast ein schönes Schlusswort,
total,
oder? Das ist ja, wir kommen, ja, das hat ja schon weihnachtliche Vibes. Ja,
besinnlich.
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 Ja. Lass mich sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass du diesem Jahr noch so die letzte Chance genutzt hast, wieder bei uns zu sein. Sehr, sehr schön hier im McDonald's in Backnang, einmal sage ich es noch.
In Backnang.
Gibt es jetzt den McRib oder was?
Jetzt ist 11:30 Uhr.
Ich denke, den wird es jetzt umgehen. So ein bisschen hat man ja im Hintergrund auch das Gepiepe gehört. Ich denke mal, die Fritteuse ist jetzt heiß.
Super.
Und ich sage, das war frei vom Grobstrick, Episode 38 mit unserem wunderbaren Tino Saro. Nochmal danke dafür. Und was soll ich sagen? Idee und Realisation?
Weihnachtsepisode.
Ja, ist schon Weihnachten oder was?
Kommt
ja,
am 22. Dezember haben wir noch unsere Weihnachtsfolge.
Ja,
und dann ist wirklich Heiligabend.
Kommt da wieder der Grinch, oder?
Da kommt der Grinch. Natürlich, du bist echt im Thema.
An der Stelle ein Gruß von mir unbekannterweise.
Ja, so. Ja. Ich mach's ganz knackig. Wir machen das hier für den Heizungsjournal Verlag. Die Idee, beim McDonald's zu sein, kam nicht von mir, aber der Rest an Ideen und Postproduktion. Stefan Winter für Media Winter, mit dem wir schon im Garten waren und jetzt auch mal ganz woanders. Stefan, mach's Beste draus.
Piep, piep. Genau, die Fritteuse im Hintergrund. Das machst du schon. Danke.
Vielen Dank. Euch beiden. Hat mir riesig Spaß gemacht.
Ein wirklich schöne Adventszeit dir noch. Vielen Dank für die Präsente.
Ja, absolut.
Weltklasse.
Ich werde mir damit die Stimme tiefer legen.
Ja, unbedingt.
Es wird an Weihnachten aufgemacht, so viel ist sicher. Und dann schöne Weihnachten.
Guten Rutsch. Euch beiden
bis
auch.
Bis euren
Familien, allen, Freunde. Ich grüße alle, die mich kennen.
Ja, grüße alle, die du kennst, natürlich, ganz klar. So.
Und bis bald.
Und bis bald.
Ich wünsche euch was. Fritten sind fertig.
Danke. Tschüss.
Mahlzeit.